also zuerst möchte ich mal sagen, dass ich das ein spannendes Referat gefunden habe. Ich habe viel gelernt, obwohl ich über diese Geschichte schon ziemlich viel gelernt habe und auch eine ziemliche Nachschätzung zu Spanien habe, gerade auch zu Katalonien und Andalusien, aus familiären Gründen. Aber es spielt nicht so eine Rolle. Was ich jetzt vor allem auch spannend finden würde, ist bei einigen Fakten noch ein bisschen weiter zu denken. Oder? Ich habe jetzt keine Fakten gehört, mit denen ich nicht einverstanden wäre. Also alles, was so die Tatsachen, die deutschen Tatsachen betrifft, könnte ich voll unterschreiben. Und auch was so die Rolle zum Staat betrifft, war es ja sehr deutlich. Und Sie haben gesagt, der Anarchismus hat eigentlich keine klare Haltung zum Staat. Aber trotzdem habe ich dort so eine Frage. Das ist nicht eine Unterstellung, ich will es nicht so verstanden wissen, sondern wirklich eine Frage. Mhm. Sie haben einmal gesagt, es sei ein Fehler gewesen, die Arbeiter nach dem Juli 1936 nicht zu bewaffnen. Und dann hätten sich Milizen gebildet, die sich selber bewaffnet hätten und so weiter. Es sei ein Fehler gewesen, oder? Dass der Staat die Arbeiter nicht bewaffnet hätte. Aus welcher Sicht ist es dann ein Fehler? Machen Sie dort nicht eine Identifikation zwischen dem Interesse der Arbeiter und demjenigen des Staates? Weil es war ein bürgerlicher Staat, da sind wir uns einig, der bürgerliche Staat ist nicht zerstört worden, der im Juli noch nachher. Und das Personal ist ausgewechselt worden, klar. Aber der nächste Minister, ob das jetzt Sozialisten sind oder ob wir da anerkennen. Und dort, das würde mich noch interessieren, weil es gibt ja auch noch die andere Dimension, die ideologische. Diese ganze Verteidigung des Staates, die Verteidigung auch der 10. Minister und so weiter, das lief über die Ideologie des Antifaschismus. Da waren sich alle einig, die Stalinisten, die Anarchisten, die Trotzkisten, alle waren für den Antifaschismus und für die Verteidigung dieses republikanischen Staates. Das war ein und das gleiche. Dasselbe. Und das, denke ich, müsste man auch diskutieren, wenn man heute die Schlussfolgerungen aus diesen Ereignissen sieht und halt eine Haltung eben zum Staat entwickelt, sei es aus anarchistischer Sicht oder aus muslimisch-kommunistischer Sicht, die betrachtet nicht als
ja. Also zur ersten Frage, wenn ich sage, es war ein Fehler, die Arbeiter nicht zu bewaffnen, dann habe ich das ja im Zusammenhang mit der weitergehenden Behauptung gesagt, wären sie bewaffnet worden, und zwar sofort, denke ich, dass gute Chancen bestanden hätten, dass der Putsch niedergeschlagen hätte werden können, bevor die Deutschen und Italiener eingegriffen haben, die ja letzten Endes die Rettung von Franco waren. Ohne die deutsche Unterstützung und dann die italienische, die schon Ende Juli kam, also anderthalb, zwei Wochen maximal nach Beginn des Putsches, ohne diese Unterstützung wäre der Bürgerkrieg, wäre der Putsch nicht zu einem Bürgerkrieg geworden. Und da kann ich nur sagen, aus welcher Sicht sage ich das? Ja, ich sage es aus der Sicht von 150.000 Toten im Bürgerkrieg, aus der Sicht von ungefähr 140.000 Toten nach dem Bürgerkrieg, Ermordeten sind 300.000, aus der Sicht von 400.000 Spanier, die ins Exil mussten, von denen ungefähr 200.000 dann wiederkommen konnten, also aus der Sicht der Tatsache, dass dieser Krieg eine absolute Tragödie für das Land war, unter dem es ja zum Teil heute noch zu leiden hat. Also, wenn das hätte vielleicht verhindert werden können, wäre doch jede Alternative besser gewesen. Das ist sozusagen meine Überlegung gewesen. Ich kann auch nicht sagen, ob es tatsächlich hätte verhindert werden können, aber die Chance wäre sehr viel größer gewesen, wenn hier sehr schnell das gesamte republikanische Lager ohne Rücksicht auf Ideologien von den Rechtsbürgerlichen bis hin zu den Anarchisten und wer auch immer da war, sofort geschlossen aufgetreten wäre, am 19. Juli noch sofort alle die Waffen bekommen hätten, also vielleicht wäre am 20. 21. der Spuk zu Ende gegangen. Das war sozusagen die Überlegung. Beweisen kann ich es nicht, aber ich glaube, dass eine gewisse Chance bestanden hätte, dass es so gekommen wäre. Dann hätte die spanische Geschichte eine ganz, ganz andere Entwicklung gehabt. Ich weiß nicht wie, aber diesen Bürgerkrieg in dieser Form hätte es dann wahrscheinlich nicht gegeben. Und ja, zur zweiten Frage, Antifaschismus. Ja, ich habe das Wort, glaube ich, gar nicht verwendet in meinem Vortrag. weil es natürlich der Schlachtruf vor allem der Kommunisten war und nicht so sehr der Anarchisten war. Natürlich, sicher nicht so sehr, sage ich, aber das ist es ja. Nachher haben sich ja die Positionen sehr angenähert und in dem Sinne also waren das dann schon auch anarchistische Positionen. Selbstverständlich, erst den Krieg gewinnen, dann die Revolution machen. Erst müssen wir mal uns unter dem Banner des Antifaschismus sozusagen einigen und dann können wir anschließend die Revolution durchführen. Das ist zweifellos richtig, ja. Der Antifaschismus war das vereinigende Element sozusagen gegen Franco. Aber es ist halt immer nur bei dem Thema, das wir hier diskutieren, ein Aspekt des Ganzen. Der andere Aspekt ist ja nun die innerrepublikanische Auseinandersetzung und den habe ich jetzt hier sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Deswegen habe ich sozusagen die Gegnerschaft zu Franco zwar erwähnt am Anfang, aber nicht zum eigentlichen Gegenstand meines Referats hier gemacht. Ja? Weil das war völlig klar, da waren sich alle einig, natürlich muss Franco geschlagen werden. Und wenn Franco geschlagen wird, wird übrigens Hitler geschlagen und wird Mussolini geschlagen. Das war schon klar, da war man sich einig. Aber hat nicht verhindern können, dass man sich über die Frage, wie man das zu tun hat, intern zerfleischt hat.
Aber darin geht ja eigentlich immer noch eine Wertung des Antifaschismus, also ob das jetzt richtig gewesen sei, für den Banner des Antifaschismus als Anarchist eigentlich für eine bürgerliche Republik.
Ja, das ist die bis heute von Anarchisten selber unterschiedlich beantwortete Frage. Ja, ich glaube nicht, dass man eine Norm hier entwickeln kann und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Das beantwortet jeder für sich sozusagen. Und ich glaube, ich habe jetzt einige Argumente gebracht, anhand derer Kriterien man das jetzt beurteilen kann. Viele sehen das auch als Fehler, natürlich. Nur die tatsächliche Alternative, die müsste man dann natürlich aufzeigen. Was ist die tatsächliche Alternative, wenn das falsch gewesen ist? Haben Sie eine Antwort?
Der Kampf gegen den bürgerlichen Staat durchkommt. Die Form von Arbeit
und ja. Gut, und was tut man, wenn diese Arbeitermilizen von diesem republikanischen Staat in die Armee gezwungen werden? Militärische Auseinandersetzung wie Barcelona 37? Kämpft man dann jetzt innerhalb der Republik? Macht man Bürgerkrieg im Bürgerkrieg? Schwächt sich gegenseitig? Und dann hat Franco übermorgen sowieso schon gewonnen? Oder sagt man, naja, wir müssen jetzt irgendwie die Kräfte bündeln und dann wird man weitersehen. Das ist das Dilemma, in dem sie standen. Und wo es sicherlich keine einfache Antwort gibt und schon gar nicht in der Situation des Bürgerkrieges selber. Ganz sicher keine einfache Antwort. Und sie wurde unterschiedlich gegeben und wird bis heute unterschiedlich gegeben.
Es geht gerade eigentlich um das gleiche Thema auch. Was mir gefehlt hat im Vortrag und was ich eigentlich immer gedacht habe, sei sehr entscheidend gewesen, die Unterstützung von Stalin für die Kommunisten, dass eigentlich sie ihre Stärke vor allem daraus hatten, dass sie Zugang zu diesen russischen Waffen hatten. Und so wie Sie das jetzt dargestellt haben, vor allem als eine Geschichte der internen Widersprüche Fehler der anarchistischen Bewegung, die eigentlich dazu geführt hat, dass sie verloren haben. Aber wie sehen Sie die Bedeutung auch dieses externen Einflusses?
Der spielt schon eine Rolle, aber er ist nicht die entscheidende Rolle. Die Waffen haben nicht die Kommunisten gekauft, die Waffen hat die Volksfrontregierung gekauft. Und die Volksfrontregierung, da gab es zwar einige Kommunisten, aber die Volksfrontregierung war mehrheitlich nicht von Kommunisten gebildet, ja, sondern war von Sozialisten gebildet, Republikanern gebildet, auch Kommunisten, aber auch Anarchisten, gerade in der Zeit, wo die Waffen kamen. Das mit der Waffen spielt natürlich eine gewisse Rolle und ganz wichtig war, fast mehr noch als die Waffen war sozusagen die Ausschlachtung, die Möglichkeit zu sagen, weltweit, hier das Vaterland des Proletariats, das ist das Einzige, das die Republik unterstützt. Dieser Propaganda-Effekt, den haben sich die Kommunisten natürlich auch sehr zu Hilfe genommen, zu ihren Gunsten ausgeschlachtet, zweifellos. Die Waffen, es wäre nicht richtig zu sagen, dass die Waffen nur an die Kommunisten gegangen sind, das stimmt nicht. Ja. Die Waffen sind schon an das Republikanische hergegangen. Andererseits wiederum spielten Kommunisten in diesem republikanischen Heer eine sehr große Rolle. Denn sie waren es ja, die gewissermaßen das Heer aufgebaut haben. Aber daraus jetzt zu schließen, der eigentliche Einfluss der Kommunisten ist auf die Waffen zurückzuführen, nein, das würde ich nicht sagen. Die 250.000 Mitglieder sind nicht wegen der Waffen Mitglied der Kommunistischen Partei geworden, sondern das lässt sich soziologisch sehr schön nachweisen. Die sind da eingetreten, weil sie ihr Eigentum verteidigen wollten. Und das haben die Kommunisten getan. Also ich würde nach wie vor das als das wichtigere Argument betrachten, aber selbstverständlich ist das Argument der Waffen auch ein Argument, ja.
Also Kommunisten und auch Linkssozialisten, die übrigens nichts mit dieser neuen Art von Linkskommunismus zu tun haben, aber eben Linkssozialisten des alten Typs von damals, hatten vor allem die Solidarität bewirkt in Europa, also hatten sehr viele Leute mobilisieren können, ja, also als Spanienkämpfer ihnen, ja, dann die Republik verteidigen halten.
Ja.
Und nicht die Anarchisten. Die Anarchisten hatten in Europa nicht so viele Sympathisanten. Also das ist auch ein, das hat die Anarchisten auch geschwächt dann in diesem Kampf für die Republik.
Ja, gut, ob, also wollen Sie damit sagen, dass die internationalen Brigaden sozusagen Positionen der Kommunisten vor allem vertreten haben?
Genau.
Ja, da wäre ich allerdings vorsichtig, denn immerhin, ich meine, die haben Positionen der Republik vertreten. Dass natürlich sehr viele Kommunisten waren, ist völlig richtig. Aber internationale Brigaden haben bei den Themen, über die wir heute Abend hier diskutieren, eigentlich keine Rolle gespielt.
Ja, es hat niemand so stark mobilisiert wie die Stalinisten, ganz klar. Also ist uns ganz deutlich zu sagen.
Wen mobilisiert?
Aus der ganzen Welt internationalistische Unterstützung für den Krieg in Spanien.
Das habe ich ja nicht bestritten. Aber ich sage, die internationalen Brigaden haben bei etwa der Frage der Zerschlagung von Kollektivwirtschaften und bei der sozialen Revolution und bei den internen Auseinandersetzungen keine Rolle gespielt.
Schon nicht, aber heute zum Beispiel wäre die Frage der Waffen wäre die einzige Frage. Wenn wirklich so etwas stattfinden würde wie damals in Spanien, es ginge wirklich, und zwar in noch viel kürzeren Zeitabständen, nur darum, wie kann man sich technisch verteidigen. Das wäre mal das Grundsätzliche. Die Waffen spielen heutzutage noch eine viel größere Rolle, als sie es damals schon taten. Und Ihre Analyse, dass der Anarchismus eigentlich aus dem Agrarsektor kommt, also aus einer vorindustrialisierten Gesellschaft, das fand ich was Bemerkenswerteste Ihres Vortrags. Das fand ich wirklich cool. Da frage ich mich, sind Sie Anarchist oder?
Ich bin Historiker.
Okay.
Sie haben ja gesagt, dass Gates in Sofa verlaftet worden wäre und dass das heute, sag ich mal, dann hätte der Putsch vielleicht bekämpft werden können. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn nun der Putsch gar nicht stattgefunden hätte, hätten sich dann der Anarchismus so entfalten können, wie wir das jetzt gehört haben, oder wie man das weiß, über die Kollektive und die Errungenschaften, von denen Sie auch gesprochen haben?
Nein, aber die Frage habe ich schon beantwortet. Eindeutig nein, muss man antworten auf Ihre Frage. Der Bürgerkrieg hat erst, oder der Putsch und der Bürgerkrieg haben erst die Bedingungen geschaffen, dass es überhaupt zur sozialen Revolution kommen konnte. Und das war ja, glaube ich, schon meine Schlussbemerkung, und haben aber zugleich verhindert, dass die soziale Revolution ganz durchgeführt werden konnte. Also, völlig eindeutig, im Sommer 36, vor dem Putsch, hat keiner daran gedacht, die soziale Revolution durchzuführen. Das kann man ganz klar sagen.
Ja, also ich sehe mir etwas tragisch, dass bei den meisten Revolutionen irgendein äußerer Umstand da ist. Oder eine starke Unterdrückung, dass überhaupt eine Bewegung entsteht. Das ist eine etwas tragische Geschichte.
Gut, aber ohne eine Extremsituation gibt es auch keine Revolution.
Das ist nicht die Schweiz. Ja, in der Schweiz wird geschaut, dass nur so und so viele Leute wirklich ganz verzweifelt sind. Ich frage mich, was die SVP jetzt will, wenn sie sagen, dass Sozialhilfebezüger nicht mehr Auto fahren dürfen, selbst kein Fremdes mehr. Ob sie wollen, dass irgendwelche Einzelpersonen dann Anschläge machen und man dann irgendwie die
die Militarisierung der Gesellschaft herauffahren kann. Ich frage mich zurzeit, was wir leben in dem wissenschaftlichsten Staat fast wahrscheinlich der Welt. Hier, nirgends werden die Leute so wissenschaftlich beherrscht wie hier. Da frage ich mich wirklich, was wollen Sie?
Diese Frage kann ich Ihnen nicht antworten, was die SVP will.
Ja, also ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, der jetzt vorher aufgegriffen wurde. Nämlich, das ist dieser Punkt, was hat der bürgerliche Staat in Spanien mit der Arbeiterklasse und so der, dem großen Kampfwillen der Anarchisten, der anarchistischen Basis und der Arbeiterklasse gemacht. Und meines Erachtens, wenn ich Bilanz ziehe, über diese, wenn man sagt, die tragische Geschichte, die Millionen von Toten in Spanien, muss man sagen, die herrschende Klasse, also die liberale herrschende Klasse, war eigentlich sehr schlau und hat erkannt, dass sie in einem gewissen Moment der Arbeiterklasse die Freiheit geben muss. Sie haben das gut beschrieben mit dieser Legalisierung, unter anderem auch der Kollektivisierung, mit der Einbindung beispielsweise der CNT in die Regierung. Was die herrschende Klasse eigentlich gemacht hat, ist, die Arbeiterklasse und die Arbeiterorganisationen in ihre Kriegslogik einbinden. Und es, die Tragödie ist, dass die anarchistischen Organisationen in diese Falle gelaufen sind. Und das ist eigentlich passiert damals in Spanien. Und ich habe eben nicht die Einschätzung, dass es eine Situation war, wo wirklich eine Revolution möglich gewesen wäre, weil das ist eine Frage auf Weltebene. Es ist eine Frage des Kräfteverhältnisses, nicht nur in Spanien. Wie Sie gesagt haben, auch nicht nur in Viejas Altas, oder wie das heißt.
Casas
Viejas. Das war eine Frage auf Weltebene. Und auf Weltebene war es damals so, leider, dass eigentlich nur noch das spanische Proletariat kämpferisch war und alle anderen Arbeiterklassen waren in den Stalinismus eingebunden, zerstört durch den Stalinismus oder zerstört durch die Demokratie. Und damals, meines Erachtens, wäre es nicht mehr möglich gewesen, wirklich eine Revolution durchzusetzen. Leider ist aber leider. Mhm. Das spricht nicht gegen die Kampfbereitschaft der anarchistischen Basis und der Arbeiterklasse. Mhm. Und das andere ist das, Sie haben viel gesagt, ja, was hätte man machen müssen, anstelle gegen den Bürger, also anstelle die Arbeit bewaffnen und eben 1936 sofort gegen Franco zu kämpfen. Das ist so die typische Frage des Antifaschismus, die meines Erachtens eine Falle ist. Was man hätte machen müssen, ist dasselbe, wie beispielsweise die Revolutionäre im Ersten Weltkrieg gemacht haben. Sie haben nicht gesagt, die eine Seite im Krieg ist besser als die andere. Mhm. Sie haben gesagt, alle Länder, ob der Zarismus, ob die französische Regierung, alle sind nicht unsere Seite, wir kämpfen gegen alle. Das war ja der Charakter des Internationalismus. Mhm. Das war die Stärke der Arbeiterklasse. Mit dem hat sie den Ersten Weltkrieg beendet. Und was die Arbeiterklasse hätte machen sollen, ist klar, in dieser Situation weiterhin eine internationalistische Haltung einnehmen und sagen, wir verteidigen nicht Franco, wir verteidigen die bürgerliche Demokratie, wir verteidigen nicht den Stalinismus, sondern wir verbünden uns. Es war vermutlich nicht möglich. Das ist die Position, die man dazu mal hätte vertreten müssen. Und nicht die Arbeiter dazu aufrufen, den bürgerlichen Staat zu verteidigen. Und wie sieht das, also da muss ich Sie kritisieren, wie sieht das jetzt, was Sie aufrufen, das ist die Logik der herrschenden Klasse. Ich muss das hart sagen, aber es tut nicht.
Sagen Sie es gar nicht. Ich habe überhaupt kein Problem damit.
Und es hat eben Organisationen gegeben, die damals internationalistisch waren.
Ja. Ja. Also ich darf Ihnen genauso deutlich sagen, Sie sind absolut naiv. Ja. Sie sind absolut naiv und weltfremd. Sie sprechen von Internationalismus der Arbeiterklasse. Wo hat es denn die im Ersten Weltkrieg gegeben? Doch nirgends. Die Arbeiterklasse war die nationalistischste, Schauen Sie sich mal die Parolen der SPD an, wie sie die Arbeiter in den Weltkrieg getrieben hat. Schauen Sie sich mal die Labour Party an in England. Schauen Sie sich mal die Franzosen an, wie die Arbeiter alle für ihr Vaterland gekämpft haben. Wo bleibt denn Ihr Internationalismus? Ich stimme Ihnen ja zu, das wäre es gewesen. Aber das war doch undurchführbar in den 30er Jahren. Glauben Sie ernsthaft daran, dass sowas durchzuführen ist? Also im Ersten Weltkrieg hätte man es ja tatsächlich mal versuchen sollen. Und davor hatten die herrschenden Klasse Angst. Aber am 1. August war alles vorbei. Am 1. August 1914 war die Arbeiterklasse nationalisiert. Und sagen wir das Land, wo das nicht der Fall war. Kein einziges können Sie mir nennen. Das ist die Realität. Sie dürfen mich gerne als Logik des herrschenden Kapitals oder wie haben Sie gesagt, bezeichnen. Habe ich kein Problem damit. Aber bleiben wir doch bitte auf dem Boden der Realitäten. Ich meine, was die Spanier versucht haben, war in der Tat, hier haben wir einen Putsch, gegen den kämpfen wir und dann bekämpfen wir zugleich Hitler. Auf Weltebene, ja.
Dann können wir gleich aufhören, Anarchisten zu sein, wenn wir Realisten bleiben wollen. Wir haben ein Ideal und wir wollen dafür einstehen, dass es unmöglich ist in den nächsten 50, 100 Jahren, ist vielleicht klar, aber das macht ja keinen Unterschied.
Gut. Aber ich diskutiere nicht über Ihr Ideal. Mein Vortrag war, über die Anarchisten im Spanischen Bürgerkrieg zu sprechen. Ja, und die habe ich analysiert. Ich meine, Ihr Ideal in Ehren, das darf bleiben, wie es ist. Aber ich versuche zu erklären, das ist ja meine Aufgabe, ich versuche zu erklären, warum man so und nicht anders gehandelt hat.
Hätte Durruti als erster die Atombombe gehabt, hat er erwähnt. Dann hätte sich bei Salz völlig anders
entwickelt. Also lassen wir mal das hätte und wenn und vielleicht. Ich meine, das wissen wir ja alle gar nicht, wie das gekommen wäre. Ja? Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder der Anarchisten in Spanien sich solche Gedanken gemacht hat. Also man sollte sich nicht so leicht machen, sondern die haben wirklich sich ernsthafte Gedanken gemacht, was können und sollen sie jetzt tun in dieser Situation. Das war ich habe ja die Quellen alle studiert, das war eine erhebliche, auch für jeden Einzelnen gewissermaßen, Gewissensfrage. Wie verhalte ich mich in dieser Situation? Und viele haben ja nachträglich bereut, was sie getan haben. Dieses in den Staat eintreten, dieses sich in die Logik der Verteidigung einbinden lassen, haben es ja auch als Fehler interpretiert, sagten aber was sollten wir in dieser Situation tatsächlich tun? Ja, man konnte nicht die Arbeiter im frankistischen Lager auffordern, sich zu solidarisieren mit den Arbeitern im republikanischen Lager. Es war unmöglich. Da gab es keine Hoffnung auf Erfolg.
Ich habe eine Frage, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Ende des Bürgerkrieges und dem Hitler-Stalin-Pakt? Also das war ja auch um 1939.
Ah, der Hitler-Stalin-Pakt?
Da hat sich ja Hitler mit, Stalin hat sich da Hitler angenähert.
Ja.
So wie das Schaf sich dem Wolf annähert, um zu sagen, du friss mich bitte noch nicht, oder so.
Nein, einen unmittelbaren Zusammenhang sehe ich jetzt nicht. Allenfalls, aber das ist jetzt etwas spekulativ, könnte man sagen, die spanische Front war für Hitler bereinigt, von dort brauchte er nichts mehr zu befürchten. Die Frage ist, ob er vorher überhaupt was davon befürchtet hat, kann schon sein. Aber der Hitler-Stalin-Pakt war natürlich sozusagen die Voraussetzung, um überhaupt den Angriff auf Polen starten zu können. Ja? Das war das Entscheidende. Mit dem Ende des Bürgerkrieges sehe ich nur indirekt vielleicht einen Zusammenhang, dass eine Front, eine mögliche Front in Europa bereinigt ist. Wir kennen Äußerungen von Hitler, die sagen, wenn die Republik gewinnt, dann haben die Kommunisten gewonnen. Und dann ist das eine ganz besonders gefährliche Situation, weil auch in Frankreich eine Volksfrontregierung an der Macht ist. Und dann haben wir linke Regierungen im Westen von Deutschland und im Osten haben wir die Sowjetunion. Und dann kann Deutschland eingekeilt werden. deswegen ist es ganz wichtig, dass Spanien nicht fällt und nicht kommunistisch wird. Solche Äußerungen kennen wir. Diese Überlegung war damit ausgeschaltet und in dem Sinne könnte man sagen, jetzt konnte er sich gewissermaßen auf die zentraleuropäische Perspektive vorerst mal konzentrieren. So könnte man argumentieren vielleicht. Ansonsten sehe ich keinen unmittelbaren Zusammenhang.
Sie haben vorhin etwas Falsches gesagt zum Hitlerstalin. Der Angriff auf Polen fand ja stark bevor dieser ja von Anfang an eigentlich Makulatur seiende Vertrag unterzeichnet wurde. Das haben Sie falsch dargestellt. Sie haben damals gesagt, es sei die Voraussetzung dafür gewesen, dass die Nazis Polen angreifen konnten. Das war es aber nicht.
Aber
der Angriff fand ja vorher statt. Und dieser Pakt ist ja eigentlich, der wird heute von den Moralisten immer wieder so hochgespielt, aber es war ja Makulatur von Anfang an.
Nein.
Er war ein aussichtsloses Täuschungsmanöver von Stalins. Es war aussichtslos.
Ein Täuschungsmanöver Stalins? Warum?
Ja, weil er wollte sich auf die gleiche Ebene heben, um irgendwie zu signalisieren, dass er auch eine Truppenstärke verkörpert, die eben irgendwie von den Faschisten in Ernst genommen werden muss. Aber das ist nicht aufgegangen. Hitler hat das durchschaut. Er wusste, dass Stalin nicht der ist, der er vorgab zu sein.
Also da würde ich gerne noch ausführlicher diskutieren, aber ich komme ein bisschen ab von unserem Thema.
Ja,
das ist jetzt nicht so das Thema. Aber die Teilung Polens ist natürlich auch die Absprache zwischen Hitler und Stalin zurückzuführen. Im Westen wird es deutsch und im Osten wird es sowjetisch. Wollen Sie das bestreiten?
Nein, das will ich nicht bestreiten. Ich will nur bestreiten, dass das eine Abmachung war, die im Vornherein getroffen wurde, um Polen zu teilen. Das war nicht so.
Es ging sehr viel weiter, das ist ganz klar. Aber Hitler wollte Ruhe im Osten, bis er im Westen seinen Krieg abführen können. Genau. Und in dem Augenblick, wo er den getan hat, konnte er auch den Osten angreifen. Also ist das schon richtig interpretiert. Ja, der Zweite Weltkrieg ist ganz entscheidend darauf zurückzuführen, dass Hitler erst einmal die Ruhe im Osten haben wollte und dazu brauchte er den Pakt mit Stalin. Und als der erreicht war, konnte er erst einmal im Westen beginnen und sich dann zum Osten wenden.
Aber das stimmt so nicht.
Okay, diskutieren wir das nachher weiter.
Dieser Vertrag war Makulatur.
Ja, Makulatur, aber er ist unterschrieben worden.
Ja, er hat nichts bedeutet.
Oh, da irren Sie sich ganz
weit. Er hat gar nichts bedeutet. Beweisen Sie mir irgendetwas, was soll dieser Vertrag historisch bedeutet haben? Der hat überhaupt nichts bedeutet, der war nichts wert.
Okay, wenn Sie da stur drauf beharren, dann möchte ich darüber nicht länger diskutieren, weil es nicht mein Thema ist.
Ja, okay.
Ja, ich bin aber ganz anderer Meinung. Ja. Ganz anderer Meinung. Ja, das.
Okay. Ich würde gerne noch was sagen, aber die Fragen sollten auf dich antworten. Du hast ja gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Ende des Bürgerkriegs und der Hitler-Stalin kommt. Ich denke, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, aus der Sicht der Arbeit befasse. Er hat vorher gesagt, ob eine Revolution Erfolg haben kann oder nicht, denke ich, Verhältnis zwischen Industrie und Arbeit und Klasse. Ich würde auch sagen, dass das auf Weltebene bestimmt wird, dieses Kräfteverhältnis. Und dieses Kräfteverhältnis hat etwa 33 in der Machtergreifung in Deutschland begonnen zu drehen. Also Hitler hat dort ein Ende gefunden. Die Revolution war nicht mehr möglich. Die Kämpfe in Spanien waren so etwas wie ein letztes Echo. Die Kämpfe nach dem Ersten Weltkrieg in Russland, Deutschland, Ungarn, später noch China. Dann eben ein letztes Echo in Spanien, aber die ganze Bewegung der Arbeiterklasse war auf dem absteigenden Ast. Das gehört, wie vorher auch gesagt hat, Faschismus, Stalinismus, Demokratie, alle bürgerlichen Richtungen sind dann auf die Arbeiterklasse eingeprasselt, bis der Weg geebnet war zum Zweiten Weltkrieg. Und insofern hat das eben einen Zusammenhang, also ich denke, das war die Voraussetzung zur Auslösung des Zweiten Weltkriegs, dass er diesen Pakt macht konnte mit Stalin. Gleichzeitig war eben dann die Arbeiterklasse auch von einem Notpunkt angewandt. Victor Sesch, der zuerst Anarchist war und dann später Bolschewik geworden ist, hat von der Mitternacht des Jahrhunderts gesprochen in diesen Jahren. Das war Inni, Isiekler, das war wirklich der Notpunkt der Bolschewik. Ich denke, diesen Zusammenhang gibt es. Und für die Revolutionäre, was blieb da übrig? Oder? Ich denke, es gab, man konnte die Revolution nicht durch aus dem Rezeptbuch hervorzaubern. Man musste widerstehen mit klaren Prinzipien, das hat man selber gekauft. Aber ich denke, zum Beispiel die Amigos der Blut, die Sie erwähnt haben, das waren solche Internationalisten, die im Prinzip den Boden gehalten haben. Weiter,
ja, ja.
Dann auch wieder in der CNT geblieben und sind nicht ausgeschieden.
Ja, ja. Es gab einige solcher Gruppierungen, ja. Aber so richtig zu Wort gekommen sind relativ wenige von denen. Selbst die anarchistische Presse wurde ja zensiert. Ja, es gab also einzelne deutliche Protestartikel gegen die Politik der CNT-Führung und die wurden nicht mehr publiziert in der anarchistischen Presse. Also sozusagen alles, was der bürgerliche Staat an Machtmitteln hat, haben die anarchistischen Minister gegen ihre eigene Basis eingesetzt.
Also Sie denken, dass die Sowjets so quasi hätten ihre Köpfe für das europäische, nicht-faschistische Bürgertum hinhalten sollen. Sie hätten in der Situation als...
Denke ich das?
Ja, weil Sie sagen ja, dass der Hitler-Stalin-Pakt sei der Grund gewesen, dass Hitler nachher in Westeuropa habe auch Krieg zu führen beginnen können.
Der Grund habe ich nie gesagt. Ich
aber gesagt, das wurde jetzt so dargestellt.
Nicht von mir.
Ja, aber...
Nein, nicht von mir. Ich dachte,
man muss sich aufpassen. Es gibt Anarchisten, die stellen sich eher auf die Seite des Kapitalismus, des kapitalistischen Bürgertums, als auf die Seite des Stalinismus. Und das ist zurzeit eine aktuelle Diskussion. Das ist weltweit heute eine wirklich bedeutende Diskussion.
Tatsächlich.
Ja, weil der Anarchismus immer mehr dazu gebraucht wird, im Osten die Positionen der Kapitalisten aus dem Westen gegen angebliche deutliche Regimes durchzusetzen oder zu Geltung zu bringen.
Also diese weltweite Diskussion ist irgendwie an mir vorbeigegangen, muss ich schon sagen, dass es da eine weltweite Diskussion über den heutigen Anarchismus gibt, der sich mehr auf die Seite des Kapitalismus stellt.
Nein, die Diskussion gibt es nicht, aber es ist aktuell, dass der Anarchismus sich missbrauchen lässt, zum Beispiel in Venezuela, das ist offensichtlich, um die antikommunistische Fraktion zu stärken. Das ist so, das ist eine Tatsache.
Okay, wenn es eine Tatsache ist, dann kannst du das diskutieren. Über Tatsachen debattiere ich nicht. Ja, okay. Sind sonst noch andere als Tatsachen?
Die Aufstände am Anfang, also vor der Revolution, wie stand da die Frei und die CNT dazu? Also unterstützen die sie? Bekommt sie das deutlich?
Meinen Sie die Gesamtorganisation?
Ja.
Ja, die Gesamtorganisation hat sie nicht immer unterstützt. Nein, das waren lokale Aufstände. Lokale, allenfalls noch so regionale, aber meistens lokale. Ja? Man kann also sagen, in einer Kleinstadt, in einem Dorf, ungefähr so ein Dutzend habe ich vorhin genannt, da wurde nicht die CNT-Zentrale gewissermaßen gefragt, der Generalsekretär oder so, dürfen wir den Aufstand machen. Nein, das war eine lokale Angelegenheit, wo niemand gefragt wurde, wo gewissermaßen vollendete Tatsachen geschaffen werden sollten.
Vielleicht habe ich mir das falsch vorgehört, die wären ja im Interesse der Frei und CNT gewesen, diese Aufstände. Haben die von sich aus diese nicht unterstützt? Keine Ahnung, wie?
Ja, unterstützt in dem Sinne schon, aber Sie müssen sich das vorstellen, die meisten dieser Aufstände waren Aufstände von, sagen wir mal, maximal 48 Stunden. Dann war das vorbei. Ja? Also das Beispiel Casas-Viejas, das ja das berühmteste Beispiel geworden ist, und deswegen, weil die Repression so brutal war, das war ein Aufstand, der hat 4 Stunden oder so gedauert. In 4 Stunden war das Dorf genommen. Dann waren die Polizisten entwaffnet, dann haben die sich zusammengesetzt, haben die ersten Beschlüsse gefasst, haben über Kollektivierung gesprochen und dann kam die Nacht und am nächsten Tag in der Früh kam schon die Polizei bzw. die Zivilgarde, Guardia Civil, und hat das Ganze am nächsten Tag mit massiver Repression beendet. Insgesamt, wenn wir das zusammenzählen, 36 Stunden vielleicht. Da konnte die CNT als Organisation nicht viel machen. Da kann man nicht Leute hinschicken oder das geht nicht. Sie müssen sich Spanien in den 30er Jahren vorstellen und sich so ein Dorf vorstellen, ja, bis man, die einzigen, die da überhaupt hinkommen konnten, das waren eben die, die von der Regierung LKWs hatten und da hingefahren werden konnten aus der nächsten Provinzhauptstadt, ja. CNT konnte da keine großen Massen hinschicken, um dieses Dorf da zu verteidigen. Dazu gab es auch kein Konzept. Also das sind wirklich spontane Aktionen gewesen. Vielleicht waren sie schon vor Ort überlegt, aber spontan in dem Sinne, dass sie nicht abgesprochen waren. Dass kein längerfristiges oder übergreifendes Konzept dahinter stand. Sonst wären sie ja vielleicht auch etwas erfolgreicher gewesen. Sie waren ja alle mitsamt nicht erfolgreich. Ja? Sie haben eben nur dieses Feindbild geschürt, dass eben die Arbeiterschaft gegen diesen Staat ist, genauso wie sie gegen den vorhergehenden Staat war.
Sie haben ja von den Radikalen geredet, die gegen die Reformisten während der Gründung der CNT agitiert haben. Jetzt würde mich wundern, gab es auch in den 20er oder Ende der 20er Jahre, Anfangs der 30er Jahre in der Spanischen Republik noch solche Gruppen, die außerhalb der CNT standen, beziehungsweise außerhalb der Freistaaten?
Und Anarchisten waren.
Und Anarchisten waren.
Nein, wüsste ich nicht. Nein. Also die, die sich selbst als anarchistisch bezeichnet haben, waren in einer der beiden Organisationen. Ob es irgendein Individuum gegeben hat, das ich jetzt nicht kenne, das mag schon sein, aber wir müssen ja von jemandem sprechen, der irgendeine Art von Quelle hinterlassen hat, sodass wir, der mal was geschrieben oder gesagt hat, aber nicht organisiert war. Und das ist mir nicht bekannt. Nein. Also die waren schon organisiert. Entweder in der einen oder in der anderen und die Freileute zumeist in beiden. Zumeist in beiden. Gut, machen wir Schluss. Haben sicherlich viele Fragen nicht geklärt, das ist ganz klar. Einiges wird dann eben offen bleiben müssen. Jedenfalls schönen Dank für das Interesse. Weiterhin gutes Engagement, ja. Auch wenn es so schnell wahrscheinlich mit der Anarchie nicht Realität wird, aber in dem Sinne sind wir auch Realisten. Okay, gut, schönen Tag nochmal, ja.